Fritz. Podcast.
Jonte Weiland. Trackback.
Das ist die Show mit Internet und so, und das Netz ist ja ein Ort, an dem wir uns alle treffen können, an dem wir uns austauschen können, aber, das wissen viele von euch auch, an dem eben auch gepöbelt, gemeckert, beleidigt und sogar gedroht wird. Und die Frage, die dahinter steckt, ist, wie wollen wir im Netz miteinander umgehen, beziehungsweise wie können wir auf so etwas reagieren? Das ist seit letzter Woche wieder vermehrt Thema in einigen Blogs und hat jetzt auch zu einer weiteren Debatte über Anonymisierungsdienste geführt. Über beides wollen wir sprechen mit Kaspar Clemens Mirau, der ist Blogger aus Berlin und ein nicht ganz unbedeutender Teil dieser Debatten. Hi Kaspar, schön, dass du da bist.
Hallo.
Lass uns vorne anfangen und die Diskussion über die Anonymisierungsdienste erstmal hinten anstellen. Mhm. Du sprichst von einer Einschüchterungskultur im Netz. Kultur, das klingt wie etwas, das sich entwickelt hat, mittlerweile zum Standard geworden ist. Ist das Problem im Netz mittlerweile wirklich so groß, dass man von einer Kultur sprechen kann?
Also ich bin ja eigentlich Kulturwissenschaftler, deswegen bezeichne ich natürlich Dinge gerne als Kultur. Kultur ist ja etwas Menschengemachtes. In diesem Sinne hier meinst du sicherlich Kultur als etwas weit Verbreitetes. Wenn man gezielt danach sucht, findet man doch wirklich so viele Beispiele für Einschüchterung, gerade jetzt in den letzten Monaten, wo viele Debatten vor allen Dingen im feministischen Bereich laufen. Gamergate sei zum Beispiel genannt. Das haben vielleicht einige verfolgt.
Auch eine Riesendebatte, wo ich irgendwann auch ausgestiegen bin, weil es mir wirklich zu kompliziert
und,
wurde.
Da bekommt man dann doch mit, dass der Ton in der Diskussion nicht nur harsch ist, sondern eben auch Veranstaltungen abgesagt werden wegen Bedrohungen und so weiter.
Es ist, glaube ich, und das muss man auch so so harsch sagen, die Debatte ging auch ein bisschen los von Patricia von dasnuff.de, mhm, die gesagt hat, lass uns das nicht Trollerei nennen, wie es normalerweise genannt wird, sondern es ist halt was Härteres, es ist halt Gewalt in vielen Punkten. Und immer wieder taucht jetzt in dieser Debatte auch die Frage auf, warum gerade das Netz so ein Verhalten zu fördern scheint. Hast du da irgendwie eine Erklärung dafür?
Naja, es gibt natürlich die weit verbreitete These, dass wenn man sich nicht in die Augen guckt bei der Kommunikation, wie wir das jetzt beide gerade machen, deswegen komme ich ja auch lieber her, als dass wir telefonieren, man natürlich in einem härteren Tonfall verfällt. Also das kennt man auch, dass man sagt, komm, lass uns das mal telefonisch klären, was auch schon mal was anderes ist, oder persönlich besprechen. Und das kennt man, glaube ich, dass man im Netz eher dazu neigt, sich mal irgendwie misszuverstehen und dann aber auch schnell in so eine Spirale reinkommt. Da nehme ich mich auch gar nicht aus.
Du hast jetzt bei diesem Bereich konkret auch die Netzpolitik in die Pflicht genommen, die sich diesem Thema mehr nähern soll. Du hast gesagt, für dich ist das sogar wichtiger als Späh-Affäre, als Netzneutralität, alles Themen, die uns auch beschäftigen. Warum sagst du, das ist wichtiger, dass wir über diese Einschüchterungskultur reden, als über zum Beispiel die Späh-Affäre?
Das ist natürlich eine steile These, die sicherlich nicht jeder unterschreiben wird. Ich halte es aber generell für wichtig, dass wenn man sich mit netzpolitischen Themen, politischen Themen auseinandersetzt, vor allen Dingen auch konzentriert auf Themen, die einen persönlich wirklich betreffen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, mich betrifft Überwachung. Das lässt sich aber besonders gut dann verargumentieren, wenn man nicht von der anderen Seite betroffen ist, also wenn man eben nicht von diesen Einschüchterungen betroffen ist. Ich halte dieses Problem mittlerweile für weiter verbreitet, als man eigentlich denkt. Und deswegen finde ich, ist es auch eine wichtige, wenn nicht zurzeit sogar aktuell die wichtigere netzpolitische Debatte.
Und wie soll man das anpacken? Also ich lese auch oft in diesem Zusammenhang, auch jetzt in der aktuellen Debatte, von Hilflosigkeit, oft dieses, ich weiß überhaupt nicht, was ich da tun soll. Also was sollen wir machen? Also müssen Gesetze verschärft werden? Müssen wir irgendwie anders versuchen, die Kultur im Netz zu verändern? Wo kann man da angreifen?
Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass wir Menschen beibringen, zuzuhören. Nämlich wenn Opfer oder Menschen, die sagen, mir ist etwas passiert, davon berichten und man erstmal sagt, okay, erzähl mir das, ich höre zu, weil oft gibt es so einen Abwehrmechanismus, auf den man stößt, zum Beispiel in der Form von, naja, was bist du auch so viel im Internet unterwegs, was postest du auch so viel auf Facebook, dann musst du halt damit rechnen, wenn du, weiß ich nicht, mit dem Leben bedroht wirst plötzlich oder so, was natürlich Quatsch ist. Ja? Also das ist, es gibt keinen objektiven Grund dafür, dass man in einer bestimmten Art angegangen wird, und das ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass man da nochmal klärt, wer ist eigentlich das Opfer und wer ist der Täter, dass man da zuhört. Und ich gebe dir völlig recht, es gibt da noch keine fertige Lösung für, sonst hätte ich sie auch gerne präsentiert. Ja. Aber das Ganze wirklich ins Bewusstsein zu rücken und nicht als marginales, ja, dieses Problem gibt es auch da hinten irgendwo abzutun.
Ich glaube, diese Opfer-Täter-Verdrehung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Den haben wir auch bei beiden Nacktfotoskandalen, absolut, obwohl es ja eigentlich Hacker-Skandale sind, muss man sagen. Aber da wurde ja auch oft gesagt, was seid ihr auch so blöd und stellt Fotos ins Internet. Aber sie sind ja nicht schuld.
Genau.
So, also zuhören, ja? Das ist quasi das, was du quasi
erst das erste Mal. Also das hört man auch oft mittlerweile aus anderen Blogs, wo dann gesagt, bitte hört doch vor allen Dingen erstmal zu und belehrt nicht gleich, sagt nicht gleich, das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gemacht, sondern nehmt erstmal ernst, nehmt dieses Problem an und dann lasst uns auf dieser Basis weiterreden.
Vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt, einfach darüber zu reden, was wir hier machen, was ihr in den Blogs tut. Viele von dir und deinen Kollegen schreiben ja darüber und versuchen über das Thema zu informieren. Wenn ihr euch mehr über die Debatte zur Einschüchterungskultur im Netz informieren wollt, dann empfehlen wir euch trackback.fritz.de. Da haben wir schon in der letzten Woche einige Artikel vorgestellt, unter anderem auch von dir. Und jetzt in diesem Zusammenhang, ich hatte das schon erwähnt, ist aber nochmal eine Debatte angestoßen worden, welche Rolle denn Anonymisierungsdienste, wie zum Beispiel Tor, in diesem Zusammenhang spielen. Die ist vor allem von dir, Kasper, glaube ich, angestoßen worden, kann man so sagen.
Ja, ich glaube schon.
Und hat auch wiederum eine Nachfolgedebatte ausgelöst, über die wir auch sprechen wollen. Wir atmen aber erstmal kurz durch und hören uns dann gleich wieder an. Final Round mit Carry On und das ist der beste Beweis. Punk ist nicht tot. Vielleicht ist Punk zwar nicht der heiße Scheiß im Moment, aber Final Round, die beweisen mit ihrer Platte None of Us Will Ever Leave a Legacy, dass auf jeden Fall noch was geht beim Punk. Prominente Unterstützung haben sie auch mit dem ehemaligen Rise Against Sänger Dan Precision. Konnte das ja eigentlich alles kaum schiefgehen. Für euch ist das Tolle, dass das gerade Netzmusik war und dass ihr die Platte deswegen umsonst und legal im Netz runterladen könnt. Und den Link dazu findet ihr bei uns im Blog trackback.fritz.de. So, gerade haben wir schon über die Einschüchterungskultur, also den Umgang miteinander im Netz gesprochen, der eben oft sehr, sehr hart ist, der, muss man auch sagen, in Richtung Gewalt geht. Nicht verbale Gewalt, sondern es ist Gewalt, das ist zumindest meine Meinung. Und aus dieser Debatte hat sich aber wieder eine weitere Diskussion entwickelt über Anonymisierungsdienste im Netz. Angestoßen wurde die maßgeblich vom Blogger Kaspar Clemens Mirau, der immer noch bei uns ist. Hallo nochmal.
Hallo.
Lass uns jetzt erstmal erklären, wie sich diese Folgedebatte entwickelt hat. Es gibt ja immer wieder die These, dass gerade die Anonymität im Netz Einschüchterung und Hate Speech fördern würde. Nun gibt es zum Beispiel mit dem Tor-Projekt, ist nicht das einzige, aber eins der bekanntesten, ein Tool, das es uns ermöglicht, relativ anonym im Netz sich zu bewegen. Und du hast jetzt angeregt, deswegen, wegen dieser Vermutung, dass dass Anonymität Hate Speech fördert, genau über solche Dienste auch zu reden. Um welche Punkte ging es dir dabei genau?
Also um das nochmal vorwegzuschicken, da das, glaube ich, sehr viel missverstanden wurde oder ich vielleicht auch nicht klar genug ausgedrückt habe, es geht definitiv nicht darum, solche Dienste abzuschaffen, ja, oder solche Dienste zu verbieten, technisch generell zu verhindern. Worum es mir geht, ist das, was du eben eigentlich angesprochen hast, darüber zu reden, fördern diese Dienste, also fördert Anonymisierung, das, was wir jetzt als Hate Speech vielleicht bezeichnen. Das ist zum Beispiel ja wirklich schwer quantifizierbar. Ich weiß gar nicht, ob es da Studien zu gibt. Es gibt aber immer wieder die Vermutung, wenn ich mit Leuten rede, die davon betroffen sind, oder wer gerade das Buch von Mary Sherpe, der Bloggerin, gelesen hat, die über ihren Stalker berichtet, da spielt dann eben zum Beispiel Tor eine Rolle.
Das heißt, du sagst jetzt nicht, es ist so, sondern du sagst, lass uns zumindest drüber reden.
Also ich sage, es gibt auf jeden Fall über Anonymisierungsdienste Belästigung. Punkt. Da gibt's nichts, sozusagen gibt's nichts wegzudiskutieren. Die Frage ist, das kann ich nur vermuten. Wie stark ist das? Ich würde sagen, es hat einen positiven Einfluss im Sinne von, dass es das verstärkt, die freie Verfügbarkeit, die einfache Verfügbarkeit von Anonymisierung. Und die Frage ist, wenn wir davon ausgehen, so wie ich das eben sagte, dass wir Anonymisierungsdienste nicht abschaffen wollen, wie gehen wir dann mit dieser verzwickten Situation um?
Du hast das schon angesprochen, das ist nicht auf unbedingt viel Gegenliebe gestoßen, denn gerade in Zeiten von Überwachung, Unterdrückung sind Anonymisierungsdienste ja durchaus auch ein wichtiges Tool. Anonymität in sozialen Netzwerken für viele immens wichtig, auch bei der Klarnamen Debatte bei Facebook wieder gewesen. Die Gegenthese war in etwa so, nicht das Tool, also Tor, sorgt für die Einschüchterungskultur, sondern der User dahinter. Also so ein bisschen dieses, mit dem Messer kann ich Brot schneiden, kann aber auch jemanden abstechen. Letztendlich entscheide ich das als User. Besteht jetzt nicht die Gefahr zumindest, dass wir, wenn wir bei Anonymisierungsdiensten darüber reden, wie wir sie eventuell einschränken können, dass wir auch diese positiven Effekte beschneiden?
Ich glaube eigentlich nicht, weil wenn man sich einige prominente Beispiele anguckt, die Anonymisierungsdienste bereits beschneiden, ist man eigentlich, glaube ich, überrascht. Also zum Beispiel in der Wikipedia ist es, soweit ich informiert bin, das kann man auch nachlesen, nicht möglich, über Tor einfach Artikel zu editieren, weil sie sich irgendwann dagegen entschieden haben. Nun ist die Wikipedia eigentlich gerade ein Beispiel, wo man sagen würde, vielleicht möchte man gerade aus China über Tor, dass die Wikipedia editiert wird. Das liefert vielleicht gerade wichtigen Content. Andere Projekte, das Freenode-Chat-Netzwerk hat sich dazu entschieden, irgendwann Tor-Nutzer zu markieren, damit man entscheiden kann, wenn man einen Chat dort betreibt, ob man die drin haben möchte oder nicht.
Das kann man ja technisch relativ einfach machen. Wenn man sieht, da kommt jemand aus dem Tor-Netzwerk, nicht wer, aber kann dann quasi
genau, da kommen wir schon in meine Richtung, es ist eben technisch nicht relativ einfach, sondern man muss dafür schon technisches Verständnis haben. Worauf ich in meinem letzten Blogartikel eben dann darauf hinarbeiten wollte, ist, dass ich glaube, ein möglicher Schritt, um Menschen zu helfen, wäre zu sagen, ich möchte nicht mehr anonym erreichbar sein. Ja? Wenn ich zum Beispiel einen Blog betreibe, möchte ich im Kommentarbereich keinerlei anonyme Kommentare mehr zulassen. Das hat Wikipedia geregelt. Es gibt dafür auch Plugins für WordPress. Das ist aber vielen nicht klar. Und die Frage ist, kann man an Projekte wie Tor die Forderung stellen, bitte klärt besser darüber auf.
Das heißt, da stehen ja im Prinzip zwei Sachen gegeneinander, also das Recht auf Anonymität und der Schutz davor, aus dieser Anonymität von jemandem anders angegriffen zu werden.
Genau.
Nun sagst du es ja, es gibt ja quasi schon eine Lösung dafür.
Ja.
Ist das Problem noch nicht damit gelöst, wenn man sagen kann, okay, ihr könnt ja sowas einfach blocken?
Also wenn ich auf die Webseite von Tor gehe, kann ich mich dahin durchklicken zu dieser Information. Ich verstehe die auch, aber ich verdiene auch im Alltag mein Geld mit Technik. Wenn ein durchschnittliche Bloggerinnen, Blogger, die jetzt nicht von Technik leben, auf diese Webseite gehen, werden sie diese Information wahrscheinlich nicht finden oder nicht verstehen. Das heißt, hier könnte man eine Usability-Debatte anstoßen, oder die versuche ich gerade anzustoßen, zu sagen, wir haben uns anscheinend schon entschieden, dass wir vor Anonymität schützen müssen. Tor stellt die Informationen schon zur Verfügung, dass Projekte wie Wikipedia sagen können, wir wollen das nicht. Aber Privatpersonen, denen wird es nicht einfach gemacht. Und mir reicht nicht der Hinweis, das steht doch da irgendwo auf der Tor-Webseite, sondern da kann man eigentlich gut helfen. Und das würde auch den Anonymisierungsdiensten helfen, wenn sie an dieser Stelle einen besseren Ruf hätten.
Einer deiner prominentesten Kritiker ist ja Frank Rieger vom Chaos Computer Club gewesen. Er hat in seiner Antwort quasi auf deinen Artikel geschrieben, das Netz ist jetzt eh zu groß geworden. Also wir können sowieso nicht mehr irgendwie alle miteinander diskutieren. Wir würden uns, ich glaube, sein Vergleich war, wir würden uns auch nicht in ein Stadion alle setzen und jeder, der ein Megafon hat und am lautesten schreit, wird halt gehört. Wir müssen diese kleinen Räume schaffen, in denen wir uns austauschen. Ist das vielleicht auch ein Weg, dass man sagt, wir suchen uns kleine Inseln, in denen wir sprechen können, wo wir uns auch aussuchen, mit wem wir reden?
Also erstmal, es hat mich sehr lustig erinnert an den sogenannten Eternal September. Da spricht man davon, dass seit 1993, seitdem die AOL-CDs verteilt werden, sozusagen das Internet nicht mehr das ist, was es vorher war. Ich finde den Vergleich mit dem Megafon im Stadion nicht ganz passend, weil mir geht's ja nicht ums Stadion, mir geht's ja eigentlich um den kleinen Raum, das kleine Block zum Beispiel, wo ich in meinem Raum belästigt werde. Prinzipiell aber, was er sagt, ist eine ähnliche Richtung schon. Er argumentiert auch in seinem Artikel, dass er sagt, ja, es gibt kein Recht darauf, anonym erreichbar zu sein. Das heißt, da treffen wir uns schon an einer Stelle. Der Unterschied ist, dass ich sage, es ist aber wirklich wichtig und es muss besser usable gemacht werden. Es muss einfacher sein für Personen, diese Informationen zu verstehen. Und ich erwarte eigentlich zum Beispiel vom Tor-Projekt, da zu helfen.
Alles klar, es ist auf jeden Fall, das kann man, glaube ich, festhalten, keine einfache Frage, die wir da diskutieren, ja. Wie wir mit solchen Anonymisierungsdiensten umgehen wollen. Wie immer gilt, ja, bildet euch am besten selber eine Meinung dazu. Kaspar hat seine Sicht jetzt hier und auch auf seinem Blog dargelegt und auch die angesprochene Gegenthese am prominentesten eben vertreten von Frank Rieger, die haben wir euch im Blog verlinkt. trackback.fritz.de ist die Adresse, da könnt ihr das alles nochmal nachlesen, euch eure eigene Meinung bilden, im Zweifel natürlich auch ins Netz schreiben, alles verlinken. Diese Debatte ist offen. Sollte geführt werden. Zumindest sieht man, dass es da Bedarf gibt, dass sie geführt wird. Dir, Kaspar, vielen Dank fürs Interview, für deine Zeit, für deine Einschätzung und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
And again we're waiting for you. I'll be waiting.
Jessie Ware mit 12. Seit gestern ist die neue Platte von Jessie Ware Tough Love draußen und zur Feier der neuen Platte gibt's für euch ein Geschenk, nämlich den eben gehörten Song 12. Der hat es aus welchen Gründen auch immer, wir wissen es nicht, nicht auf die Platte geschafft, steht aber dafür kostenlos zum Download auf Soundcloud bereit. Also wenn es euch gefallen hat, schnell runterladen, trackback.fritz.de findet ihr den Link dazu. Wir wollen mal schauen, wie lange das Ding noch online ist, deswegen am besten schnell sein.
Fritz Trackback.
Eine Schlagzeile, die hat in der letzten Woche für viel Diskussionen gesorgt, auch im Netz. Facebook und Apple bezahlen Mitarbeiterinnen das Einfrieren von Eizellen. Die Idee dahinter ist, mit diesem Schritt können Frauen und Familien ihren Kinderwunsch nach hinten verschieben und quasi die Biologie austricksen und sich im Zweifel erst auf ihre Karriere konzentrieren und dann Kinder bekommen, wenn es nach normalen Umständen biologisch eigentlich gar nicht mehr so einfach oder möglich wäre. Wir wollen uns mit den Argumenten auseinandersetzen, die diese Woche auch, wie gesagt, viel im Netz ausgetauscht wurden. Dazu sprechen wir mit Elisabeth Oberndorfer vom Online-Magazin Fillmore, das sich mit allen Themen rund ums Silicon Valley beschäftigt. Hi Elisabeth. Hallo, bist du da? Ah, da bist du, okay. Lass uns zum Thema kommen. Die Bloggerin Theresa Bücker, die schreibt, die Veröffentlichung dieser News war ein PR-Desaster für die Firmen, für Facebook und Apple. Tatsächlich gab es viel Kritik, ein paar Punkte, Einmischung der Firmen in die Familienplanung. Den Frauen würde damit mehr oder weniger deutlich nahegelegt, ihre Karriere vor dem Kinderwunsch zu stellen und andere Punkte. Du schreibst jetzt aber, du hältst das für ein sinnvolles Angebot gegenüber den Mitarbeiterinnen. Kannst du kurz zusammenfassen, warum?
Warum ich glaube, dass es eigentlich ein gutes Angebot ist, ist, weil es eine Initiative eigentlich von den Frauen war. Also Facebook hat selbst gesagt, dass von den Frauen die Nachfrage da war, das zu unterstützen. Und deshalb haben die Anfang des Jahres dieses Programm gestartet. Und es ist auch nicht so, als würden Facebook und Apple jetzt zu ihren Mitarbeiterinnen gehen und das konkret sagen, hier, mach das doch. Sondern ich glaube, es ist eher eine Sache, wenn du das machen willst, dann ist der Arbeitgeber für dich da. Und in den USA und vor allem im Silicon Valley ist das Einfrieren von den Einzelnen man steht dem viel offener gegenüber als zum Beispiel bei uns in Europa.
Es ist quasi auch ein bisschen eine deutsche Debatte.
Vor allem ist da jetzt, glaube ich, ein bisschen so die Mischung zwischen einer ethischen Debatte und der Debatte über Familie und Karriere, die da jetzt bei uns ein bisschen verschwindet.
Jetzt ist das sogenannte Social Freezing ja auch nicht das einzige Angebot der Tech-Firmen im Silicon Valley an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern. Welche Angebote machen diese Firmen denn noch?
Also Facebook vor allem hat ein $4,000 Geschenk an junge Eltern, wenn das Baby kommt, und dann 4 Monate bezahlten Urlaub. Und das ist in den USA eigentlich sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist es ja so, dass du als Elternteil dann wenige Wochen nach der Geburt eigentlich wieder am Arbeitsplatz bist und auch keine finanzielle Unterstützung von deinem Arbeitgeber bekommst. Deswegen sind da eigentlich die Unternehmen im Valley sehr viel offener als jetzt, sagen wir mal, im Rest der USA. Und dass es jetzt so ausgelegt wird, als wäre Facebook da sehr davon überzeugt, damit die Familienplanung hinauszuwickeln können, ist halt in den Medien dann sehr falsch dargelegt worden.
Also man kann schon festhalten, glaube ich, dass halt diese Unternehmen viel dafür tun, um auch Mitarbeiterinnen an sich zu binden und ihnen ein attraktiver Arbeitsplatz zu sein, eben durch solche Anreize. Nun gab es aber einen großen Kritikpunkt dieser Woche. Das Angebot der Firmen löse nämlich einen grundsätzlichen Widerspruch der Gesellschaft gar nicht auf, würde ihn eventuell sogar verstärken, und zwar, dass Familienplanung und Job immer unvereinbarer werden. Ja, also anstatt dieses Problem jetzt grundsätzlich anzugehen, ist das Argument, wäre die Übernahme der Kosten für Social Freezing der Weg des geringsten Widerstands. Wie siehst du das? Läuft nicht grundsätzlich was falsch in einer Gesellschaft, wenn Frauen quasi ihren Körper austricksen müssen, um später Kinder zu bekommen?
Also natürlich ist das Thema Familie und Beruf vereinbaren ein schwieriges Thema, das viele Frauen beschäftigt, aber es heißt ja nicht, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel 35 bin oder 30 und das überlege, es nur daran liegt, dass ich Karriere machen will, sondern es gibt so viele Gründe, warum man das hinausschieben will. Und ich glaube, es ist ein genereller gesellschaftlicher Trend, dass Frauen und auch Männer, also Männer haben Gott sei Dank sich die biologische Uhr, die tickt, einfach länger überlegen wollen, ob sie sich überhaupt auf eine Familie einlassen wollen, also auf Familiengründung einlassen wollen. Und dann muss man schauen, wo es ins Leben passt. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Veränderung, dass es einfach nicht mehr so ist, dass man die Ausbildung fertig macht, ein paar Jahre arbeitet und dann sich auf Familienleben konzentriert. Und ja, also ich verstehe natürlich die Gegenargumente. Es ist ein schlechtes Signal, wenn das so dargestellt wird, als würden die Unternehmen die Familienplanung hinausschieben wollen. Aber ich glaube, man kann da die Unternehmen nicht so in die Verantwortung nehmen, sondern muss man sich auf einer größeren Ebene ansehen.
Genau, diese größere Ebene ist ja auch noch eine andere. Also du hast das Gesundheitssystem und das System in den USA angesprochen, wo jetzt ja dieser Schritt getan wurde. In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist es ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber ist es nicht auch egal, wie man jetzt dazu steht zum Social Freezing, nicht vor allem auch ein Armutszeugnis für den Staat und das Gesundheitssystem, dass jetzt private Firmen einspringen müssen, wenn Frauen, wenn Familien sich einen Kinderwunsch erfüllen wollen, eben auch auf eine andere Art und Weise?
Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich auf jeden Fall zu. Und in den USA ist auch das Gesundheitssystem so, dass jede Unterstützung, die dir das Unternehmen anbietet, nimmst du sehr willkommen an, weil du weißt, okay, du hast dann wahrscheinlich wieder eine Operation oder musst ihn fernziehen lassen und dann wieder eine Rechnung von $10,000. Und ich glaube, deswegen können wir uns das auch nicht so vorstellen, dass es etwas ist, was man durchaus annehmen kann. Wenn ich weiß, ich habe sowieso hohe Kosten für das Gesundheitssystem, ist es eigentlich eine willkommene Lösung, wenn ein Unternehmen sagt, ich helfe dir dabei.
Das Spannende ist, glaube ich, bei dieser Debatte. Ja, bitte?
Und Facebook hat ja nur eine Seitennutz. Facebook hat auch auf dem Campus eine eigene Arztpraxis. Das heißt, die bieten auch andere gesundheitliche Leistungen an.
Ja, sie bieten sehr viel an. Gerade die Firmen im Valley sind deswegen ja relativ attraktive Arbeitgeber. Aber ich glaube, der Punkt, wo wir uns ja auch einig sind, ist eben, dass es natürlich, sage ich mal, gesellschaftlich eine, ja, zumindest diskussionswürdige Verschiebung ist, wenn sich halt eben solche Aufgaben auf private Firmen, auf Arbeitgeber verlagern und nicht mehr der Staat einspringt. Trotz allem, die Debatte um Social Freezing ist, glaube ich, deswegen auch so spannend, weil sie eben nicht einfach ist und weil sie auch kein klares Schwarz und Weiß kennt. Wie immer hoffen wir, euch dabei helfen zu können, euch eine eigene Meinung zu bilden. Und das wurde auch in dieser Woche betont, egal wie man zum Social Freezing steht, durch die aktuelle Entwicklung ist immerhin eine Debatte darüber angestoßen worden, weil sie oft natürlich auch noch in diesem grauen, schmuddelige Ecke gestellt wird. Man dürfe da nicht drüber reden. Es ist wichtig, dass wir die Debatte führen. Unter trackback.fritz.de haben wir ein paar Artikel zusammengestellt, darunter auch der von Elisabeth und auch eben mit anderen Meinungen. Außerdem konnten wir jetzt auf einen Punkt nicht eingehen, das sind die biologischen Fragen des Social Freezing. Dazu haben wir euch einen kurzen Bericht vom ZDF verlinkt und außerdem haben wir hier bei Fritz mit euch am Mittwoch in der Talksendung High Noon über das Thema gesprochen und den Link zu dem Podcast der Sendung findet ihr auch bei uns. Elisabeth, dir erstmal vielen Dank. Wir könnten da wahrscheinlich noch Stunden drüber sprechen, aber trotzdem vielen lieben Dank für deine Einschätzung, für deine Zeit und fürs Interview.
Danke.
Meg is on his way, yeah. And you know, we're gonna drop some flows. See y'all. They fruit scooting off the wall by the mall town city. Everybody gone batty, more knickknacks to patty caddy. Truck go fuck, it's like the ends never taper. Pulling more strings than the great Muppet caper. Shaper of things to come, done like dinner. For the space on the wheel, everybody wanna win it. All's well that ends well, like Tad the Cat. Yet the fact remains, we'd rather blow out our brains. Veins pump or something, it started as blood. Until trickles of mud interrupted the natural. The digestive tractor pull. I mean the monster truck challenge, throwing off the mental balance. High speed entertainment, lifetime arraignment. The same tent, collapse in twin towers. Televise the wakes and arrange all the flowers. The powers that be remain in our choice but to buy standard brand. Meet demands in the fire. Time life subscription for a free pair of pliers. Loop burning fires in the pockets to fill more sockets. Dudes blasting off in their rockets until we find out how hot hot gets. Pizza pop degrees, savor the flavor. Max value plus in the voices just hush. And now, even sooner non-existent.
the world the make-believe is just so fucking distant, persistent for faster, foreseen disaster, under the fallacy convenience can master, and plaster ozone so we make no bones, but the earth will move on when humans is long gone, and yo, we'll be long
yo,
gone.
The pig disrepair, despair, disastrous, needy skip, mega speed knots, we're mad to gavar for use of bot speak, shuffle office, a metal in tones, cold but ain't cool, it's hot, just got to get a doctor, pure balls, a fester in the face, deep play, hates a dummy, lecturing, so the doc's not in the house, is that it, wound smarter, not wit, medical masters, speak nice, order must be still the quarter, bad one, times it's good thrown sorta, vain glory cause amnesia, forget them, I see ya, paper tigers, the fang, they vex them, but they cage them, that's how a zoo displays them, slaughterhouse, animal farm, consult the sages, the rhyme for Ritalin sticks, enough migraines, world wisdom, be liberal, localizations, yeah, getting that cheddar,
think about the time,
Three Sets, würde ich mal davon ausgehen, spricht man die Kollegen aus, mit Sea Spray. Feine Rapmusik ist das von einer japanisch-kanadischen Rap-Crew. Die schrauben gerade an ihrem Album und wir geben euch Bescheid, wenn das Ding fertig ist. Die Zeit bis dahin könnt ihr euch mit ihrer EP vertreiben. Die findet ihr jetzt schon im Netz zum Download und den Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Stammhörer, die wissen das. Jede Woche bringen wir Links ins Radio, von denen wir denken, dass sie für euch auch interessant sein könnten und die ihr dann bei uns im Blog nachklicken könnt. Diese Woche mit dabei ein Geburtstagskind.
Am Freitag feierte Netzpolitik.org seinen 10. Geburtstag. Auch wir gratulieren noch einmal herzlich und bedanken uns für viele offene und ehrliche Interviews und sprechen hier einfach mal eine grundsätzliche Link-Empfehlung für Netzpolitik aus. Außerdem empfehlen wir euch die Artikel aus der Taz, der Süddeutschen Zeitung und von golem.de über das Jubiläum. Die vielleicht größte Ehrung bekam Netzpolitik in dieser Woche indirekt aus dem Bundeskanzleramt von Peter Altmaier. Der beschwerte sich nämlich in einem Brief darüber, dass immer wieder als geheim eingestufte Dokumente aus dem NSA-Untersuchungsausschuss weitergegeben werden und dass darüber berichtet wird. Hier wird Netzpolitik.org in einem Atemzug mit dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung genannt. Außerdem ist sich Netzpolitik treu geblieben und hat auch diesen Brief auf seiner Seite veröffentlicht. Auch WikiLeaks ist für die Veröffentlichung von Dokumenten bekannt. Damit ist die Seite und der nicht unumstrittene Kopf von WikiLeaks Julian Assange berühmt und für manche zum Held geworden. Also gibt es T-Shirts, Pullover und Merchandise zu WikiLeaks. Dies wurde unter anderem über getdigital.de vertrieben. Ein Großteil des Gewinns ging an WikiLeaks. Diese wollen ihr Merchandise aber offenbar selber vertreiben und haben getdigital.de über die Bavaria Film GmbH den Verkauf untersagt. Eine seltsame Geschichte, die ihr auf dem Blog von getdigital.de nachlesen könnt. Das Recht auf Vergessenwerden beschäftigt nicht nur uns bei Trackback, sondern vor allem auch Google, auf die das Gesetz zugeschnitten scheint. Denn vor allem Google wird dazu gezwungen, Suchergebnisse zu bestimmten Seiten nicht mehr anzuzeigen, wenn dadurch Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Um die Frage zu klären, wie die Firma damit umgehen soll, tingelt ein Beitrag durch die Welt und befragt Experten. Diese Woche waren sie in Berlin und auf süddeutsche.de findet ihr einen spannenden Artikel dazu. Einen anderen Kampf scheint Google gewonnen zu haben und das ist der um das Leistungsschutzrecht. Nach diesem äußerst umstrittenen Recht fordern einige Presseverlage von Google Geld dafür, dass die Suchmaschine Teile ihrer Artikel und Seiten anzeigt. Google will nicht bezahlen und droht damit, nur noch die Überschrift der Artikel anzuzeigen, sollten die Verlage nicht auf ihr Recht verzichten. Die VG Media, die die Verlage vertritt, hat in dieser Woche eingestanden, dass die wohl nachgeben werden. Bei Zeit Online findet ihr die genauen Hintergründe. Hier stellt sich mal wieder die Frage, wer regiert denn eigentlich das Internet? Sascha Lobo hat diese Frage bei Spiegel Online beantwortet: junge Mädchen. denn sie entscheiden, was die digitalen Trends der Zukunft sind, die am Ende auch die nicht-digitale Welt beeinflussen. Das Too Long Didn't Read von Lobo fällt daher deutlich aus. Weibliche Teenager verändern die Welt und ihr könnt nichts dagegen tun.
Die Linktipps von Wayne Schlegel gibt's alle nochmal zum Nachlesen, auch bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und an dieser Stelle auch nochmal von mir herzlichen Glückwunsch, Netzpolitik. Das ist Netzmusik aus Berlin, M. Rooks und Crazy Junker. Findet ihr übrigens auch trackback.fritz.de. Crazy Junker. Netzmusik ist das. Die kommt zwar aus dem Netz, aber auch aus Berlin. Ja, ganz verrückt. Und klar ist es super, dass es im Netz ebenso viel Musik gibt. Für euch auch kostenlos und legal und wir euch die hier an dieser, in dieser Sendung auch mal wieder vorstellen können. Aber hey, Live-Musik ist eben noch geiler. Und wenn ihr Bock habt, M. Rooks, also was ihr gerade gehört habt, live zu sehen, am 31.10. spielen sie in der Renate in Berlin. 31.10., für alle, die es nicht wissen, ist in etwa 2 Wochen. Den Link zum eben gehörten Song findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und da wären wir auch beim Thema. Die 15 besten Katzenbilder, die 23 besten Frisurtipps und was sagt eure Lieblingsstellung im Bett über euren Charakter aus? Mit solchen, naja, sagen wir mal Inhalten ist BuzzFeed.com zu einer der Seiten im Social Web geworden. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist euch bei Twitter oder Facebook auch schon mal was von BuzzFeed untergekommen. Jetzt in dieser Woche ist BuzzFeed aber auch in Deutschland an den Start gegangen mit einer kleinen Crew von 4 Autoren und Autorinnen und wir bei Fritz haben am Donnerstag mit Juliane Leopold, der Chefredakteurin, gesprochen und die naheliegende Frage war, warum braucht es eigentlich BuzzFeed auf Deutsch? Viele von uns, die sind es doch auch schon gewohnt, englische Inhalte zu konsumieren.
Weil wir glauben, dass Menschen in Deutschland Lust haben, Inhalte zu sehen, die auf eine BuzzFeed Art aufbereitet sind, aber vielleicht noch mehr mit ihnen zu tun haben und dann auch in ihrer Sprache auftauchen. Und weil es tatsächlich Sachen gibt, die man ganz schwer übersetzen kann, nur Stichwort Getting Shit Done ist eine andere Übersetzung in Deutsch als im Englischen.
Das ist wohl so, wobei man könnte es wahrscheinlich auch übersetzen, ne? Ihr kriegt deinen Scheiß endlich fertig. Wie auch immer. Wer von euch jetzt schon mal einen Blick geworfen hat aufs deutsche BuzzFeed, der wird gemerkt haben, es ähnelt sich sehr mit dem Original 30 Fakten, die nur Mädchen kennen, die in den 90ern Teens war, 14 komplett ernst gemeinte Igelkostüme und so weiter. Und laut Juliane Leopold soll es sowohl einfache Übersetzungen geben vom Original BuzzFeed, aber auch Artikel spezifisch für den deutschen Markt.
Ja, natürlich, wir fangen jetzt auch an mit ein paar Geschichten, die wir übersetzt haben, einfach weil wir erstmal ins Arbeiten kommen müssen. Das werden wir vielleicht auch weitermachen, je nachdem, wo sich das anbietet. Es gibt natürlich einfach Dinge, die auch in Deutschland verstanden werden und funktionieren, sei es jetzt Game of Thrones Geschichten oder eben Geschichten, die mit SMS-Fails zu tun haben, weil wir da natürlich alle einen Bezug dazu haben, aber es wird auch Geschichten geben, die einfach was mit dem Fakt, im Jahr 2014 in Deutschland zu leben zu tun haben.
Egal, um welche Story es jetzt bei BuzzFeed Deutschland erscheint, es geht um eins und das ist, glaube ich, das Wichtige bei BuzzFeed: Teilen, teilen, teilen.
Interessanterweise ist es für uns nicht so wichtig, was geklickt wird, sondern eher, was Leute gerne teilen. Das ist eigentlich das Wichtigste für uns. Und Leute teilen gerne Dinge, mit denen sie andere belehren können, die sie witzig finden und die ihnen einfach interessant erscheinen.
Es gibt ja auch, und das muss man, glaube ich, an dieser Stelle dazu sagen, Kritik an BuzzFeed. Juliane Leopold sieht aber genau in diesen Sachen, die sie machen, in diesen kleinen, kurzen, einfachen Geschichten und Listen von BuzzFeed, genau das Potenzial dieses Formats.
BuzzFeed selber hat, glaube ich, eine gute Mischung von Inhalten. Also du findest bei uns durchaus längere Stücke, wenn wir jetzt auf BuzzFeed.com gehen, aber natürlich auch die Listen, die du schnell durchgelesen hast. Und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept, weil Leute im Büro auf Facebook gucken und wissen, okay, ich kann jetzt genau 1,5 Minuten mein Hirn durchlüften.
Hirn durchlüften ist, glaube ich, genau das Stichwort. Ganz im Ernst, großer, tiefgründiger Journalismus ist das nicht unbedingt, was bei BuzzFeed.de zumindest passiert. BuzzFeed.com muss man zugutehalten, dass sie auch immer wieder größere recherchierte Geschichten haben. In Deutschland finden wir die bis jetzt zumindest noch nicht. Und es gibt, ich hatte das gerade erwähnt, genau deswegen auch nicht wenige, die BuzzFeed genau deswegen ablehnen bzw. kritisieren. Juliane Leopold meint aber auch, dass diese vermeintlich einfachen Inhalte eben nicht mal so einfach gemacht werden.
Ist tatsächlich schwerer als viele deutsche Journalisten denken, eine richtig gute Katzenliste zu bauen. Weil du musst die GIFs finden, du musst sie vielleicht selber bauen. Du musst sie so anordnen, dass es eine kleine Erzählung ist. Also es ist schon eine eigene Kunstform, würde ich sagen.
Soweit würde ich, glaube ich, nicht gehen, dass es eine eigene Kunstform ist. Aber am Ende müsst ihr das alles selber entscheiden, ob ihr was mit BuzzFeed Germany anfangen könnt. Listen, Katzenbilder und Promi-News und so weiter gibt's jetzt nämlich nicht nur im englischen Original, sondern auch auf Deutsch. BuzzFeed.de.
Das wird Daniel, Amerikaner.
ehrlicherweise bin ich eigentlich ganz schön müde und so. Anstrengende Wochen. Aber diese Musik hat mich jetzt doch mal noch in Bewegung versetzt zu dieser späten Stunde. Blue Ducks mit 4 Inches of Water. Netzmusik war das bei Trackback auf Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, den Link zum ganzen Album Heavy Air, den findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Vielleicht klicke ich da später auch nochmal drauf.
Sleeping inside, the fact that you're gone so soon, just with a sound, but also soon, only the coldest times are left. And you're so proud and sexy, girl, and I'm so talky sometimes. I'm afraid of losing you with no smart movement now. So sweet the moment, so sweet the hour when I met your eyes for the first time that night. That's why I want you now.
Noch ein bisschen die Gitarre quälen. Johnny B. Zero, I'm Missing Your Eyes. Rock'n'Roll ist das aus Österreich, genauer gesagt aus Innsbruck. 10 Tracks sind auf dem Album Mayday und die Platte könnte auch, findet zumindest unser Netzmusikexperte Roni Radeke, Soundtrack für einen neuen Tarantino-Film sein. Er ist auf jeden Fall begeistert davon und empfiehlt euch unbedingt runterladen. Mayday von Johnny B. Zero, das Album bei trackback.fritz.de. Da findet ihr den passenden Link dazu.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Blogger privat, ja, das ist eine feste Größe in unserer Sendung und gerade wurde auch nochmal auf Twitter geschrieben, dass diese Rubrik offenbar sehr beliebt ist. Wir mögen es auch übrigens sehr, sehr gerne. Wir stellen nämlich jede Woche einen Blog oder auch einen Podcast, einen Vlog, was auch immer und eben den Menschen dahinter vor. Und wir suchen uns nicht irgendwen aus, sondern lassen uns vom Blogger privat der Vorwoche den aktuellen Blogger privat empfehlen. Und letzte Woche, da war Gunnar Lott vom Podcast Stay Forever bei uns und der hat uns das hier empfohlen.
Sternengeschichten, das ist eine Podcast-Reihe über Astronomie und ich habe noch nie so viel über Astronomie gelernt. Kleine 10-Minuten-Häppchen, sensationell. Also alles ganz verständlich erklärt wie eine fantastische Uni-Vorlesung, aber halt so, dass es jeder versteht.
Und diese Sternengeschichten, die werden erzählt von Florian Freistetter und mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen.
Hallo.
Gunnar, der hat dich in seiner Empfehlung ja doch sehr gelobt, muss man sagen. Ist das denn auch genau dein Anspruch, Wissenschaft, Astronomie so zu erklären, dass es wirklich jeder begreift?
Das ist mein Anspruch und das ist mittlerweile auch mein Job. Also ich habe als Astronom angefangen und da
eben auch immer sehr viel Augenmerk auf Öffentlichkeitsarbeit gelegt und dann mittlerweile gemerkt, dass mir das so viel Spaß macht, dass ich das jetzt zu meinem Hauptberuf gemacht habe, also Wissenschaft erklären, Wissenschaft vermitteln.
Ist das dein Traumberuf?
Traumberuf, ach, ich glaube, man kann mehrere Traumberufe haben. Also mein Traumberuf früher war eben Wissenschaftler zu sein, an Universitäten zu arbeiten, zu forschen. Und währenddessen habe ich dann gemerkt, dass es genauso viel Spaß macht, diese Wissenschaft an andere Menschen zu vermitteln und dass es genauso wichtig ist wie die Forschung selbst.
Du hast es schon angesprochen und ich will das jetzt, das meine ich nicht böse, aber du bist ja auch, ich glaube, der Erklärbär im Netz für Wissenschaft, für Astronomie. Also du bloggst erfolgreich, du warst auch schon hier bei uns, bei Fritz, im Blue Moon unserer Talksendung, hast Dinge erklärt, du podcastest auch regelmäßig zusammen mit unserem Fritzen Holgi, Holger Klein bei Vrindt. Warum ist dir das denn so wichtig, Wissenschaft verständlich zu erklären?
Verschiedene Gründe, zwei Hauptgründe. Der eine ist, wenn man etwas toll findet, dann will man allen anderen davon erzählen. Das ist immer so, egal um was es geht. Und ich finde halt Wissenschaft wahnsinnig toll und ich möchte, dass auch alle anderen merken, wie toll das ist. Und deswegen erzähle ich davon. Und das andere ist, dass es meiner Meinung nach enorm wichtig ist, für eine Gesellschaft informiert zu sein. Denn wenn man sich anschaut, was für politische Entscheidungen getroffen werden bei uns, da geht es um neue Energien, um Atomausstieg, um Gentechnik, um Stammzellenforschung, um Nanotechnologie und so weiter. Das sind alles Dinge, wo es um Wissenschaft geht, Klimawandel auch, und wo die Politik Entscheidungen treffen muss, konkrete Entscheidungen. Und entweder die Gesellschaft ist informiert genug, um darüber Bescheid zu wissen und informiert mitreden und bestimmen zu können, oder aber die Politiker treffen ihre Entscheidungen anhand anderer Kriterien, aufgrund von Lobbyisten, aufgrund von dem, was die Wirtschaft sagt, aufgrund von dem, was sie sich selbst irgendwie einbilden. Das heißt, ganz allgemein, auch wenn man von den politischen Entscheidungen absieht, ich bin davon überzeugt, dass es einer Gesellschaft umso besser geht, je klüger sie insgesamt ist, je mehr sie insgesamt Bescheid weiß. Und die Wissenschaft ist halt nun mal was, was unser gesamtes Leben von vorn bis hinten komplett durchdringt. Und da sollte man durchaus darüber Bescheid wissen. Und darum ist es wichtig, dass auch zu vermitteln.
Das klingt, man merkt, glaube ich, jetzt auch an dem, wie du das gerade gesagt hast, wie wichtig dir das ist und wenn man, was man auch an deiner ganzen Arbeit merkt. Ein anderer Punkt, der bei dir auch noch oft auftaucht, ist so ein, na, sag ich mal, Wettern gegen Pseudowissenschaften und Verschwörungstheoretiker und, da so weit, und so weiter. Könnte man sagen, dass du da auch so auf einer aufklärerischen Mission vielleicht unterwegs bist?
Mission ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es, für mich ist das alles eins. Also wenn man den Leuten Wissenschaft vermitteln will, dann muss man sich zwangsläufig auch mit den Dingen beschäftigen, die so tun, als wäre sie Wissenschaft, aber eben keine sind. Dann muss man sich eben auch mit Astrologie beschäftigen, mit der Pseudomedizin, mit all den anderen Dingen, die halt da draußen existieren, die wahnsinnig viel Aufmerksamkeit haben und wahnsinnig viel Publikum haben und die quasi der echten Wissensvermittlung aktiv entgegenstehen. Und das ist etwas, vor dem wir auch als Wissensvermittler sollten wir jetzt irgendwie keine Scheu haben, jetzt diese Pfui-Themen irgendwie anzugreifen. Also man muss jetzt nicht irgendwie ständig sich da jetzt irgendwie drüber lustig machen oder sowas. Aber ich denke schon, dass eben die Beschäftigung mit diesen dunklen Ecken, sage ich mal, von Pseudowissenschaft, von Esoterik, dass das durchaus auch mit zur Wissensvermittlung gehört. Denn man muss halt auch
das hat ja auch was mit Aufklärung zu tun, zu sagen, okay, da sind Leute, die erzählen euch im Zweifel Quatsch und ich erkläre euch jetzt, warum das Quatsch ist.
Richtig, also es geht im Prinzip, es geht um Aufklärung, ja, also es geht darum, mein Ansatz ist halt hauptsächlich, da besteht darin, dass ich eben probiere, die Menschen so viel davon zu überzeugen, dass sie sich eben selbst mit Wissenschaft beschäftigen, dass sie am Ende selbst in der Lage sind zu erkennen, wenn was Unsinn ist und was nicht. Also es, diese Leuten vorzuschreiben, das ist Unsinn, das ist Unsinn, das ist gut, das ist Unsinn, das hat dann wieder sowas Autoritäres, okay, was dann meistens also nicht funktioniert.
Hilfe zur Selbsthilfe, will ich es mal zusammenfassen. Ich war ja auch mal Teil eines Wissenschaftsbetriebs, ja, einer Universität. Ich habe zwar keine Naturwissenschaften studiert, aber ich hatte so immer das Gefühl, gerade in Deutschland ist Wissenschaft eigentlich gut, wenn sie schwer verständlich ist. Ja, im englischsprachigen Raum hatte ich das Gefühl, ist das ein bisschen anders. Wie reagiert denn die Wissenschaft darauf, auf das, was du machst? Also sagen die toll, dass du das so erklärst oder sagen die, ach, der ist ja auch gar kein richtiger Wissenschaftler?
Kommt drauf an. Also generell, glaube ich, muss man immer noch unterscheiden zwischen irgendwie Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft. In der Geisteswissenschaft ist es immer noch so, wie du gerade gesagt hast, das Feuilleton und so weiter, das muss alles möglichst kompliziert sein und unverständlich, damit es irgendwie seriös klingt. Bei der Naturwissenschaft, die wird ja meistens dann generell ignoriert, die wird generell nicht als wichtig angesehen. Aber was jetzt so von den Kollegen her geht, bis jetzt habe ich da eigentlich hauptsächlich positive Erfahrungen gemacht, obwohl ich halt auch sagen muss, dass zumindest was Deutschland angeht und auch Österreich, wo ich hierher komme, dass da so die Öffentlichkeitsarbeit immer noch so ein bisschen so stiefmütterlich behandelt wird. Das Problem ist, dass die Karriere eines Wissenschaftlers wird meistens immer noch fast ausschließlich anhand der Publikationsliste beurteilt. Also wie viele Facharbeiten hat man geschrieben. Ob man daneben jetzt noch Öffentlichkeitsarbeit macht oder nicht, spielt keine Rolle. Und die Wissenschaftler, die sich dann eben da sehr stark engagieren, die nehmen sich quasi selbst Zeit weg, in der sie Fachartikel publizieren können und schaden sich damit indirekt quasi selbst. Das heißt, das System ist so ausgelegt, dass man als Wissenschaftler sich eigentlich gar nicht leisten kann, in der Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaftsvermittlung allzu aktiv zu werden. Und das ist dann eben, da kommt es dann eben doch ab und zu mal vor, dass man halt gefragt wird oder gesagt bekommt, komm jetzt mach nicht so viel Öffentlichkeitsarbeit, schreib nicht so viel Blog, schreib nicht so viele Bücher, geh nicht so oft ins Fernsehen, forsche lieber, ja. Und das, weil halt das System so ausgelegt ist. Und aber das halt, meiner Meinung nach, ist halt Öffentlichkeitsarbeit genauso ein wichtiger Bestandteil der gesamten Wissenschaft, wie es die Forschung ist. Und das hat sich noch nicht durchgesetzt. Anderswo ist es ein bisschen anders.
Du hast es ja, wie schon gesagt, auch geschafft, dich damit jetzt zum Hauptberuf zu machen. Wir sind bei Blogger Privat, das heißt, wir haben auch eine Kurzfragerunde. Bist du bereit dafür?
Ich bin bereit dafür.
Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Alles.
Windows, Linux oder OS 10?
Linux.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus oder sonstige Accounts hast du insgesamt?
Insgesamt? Ich habe Facebook, Twitter, Google Plus, jede Menge, keine Ahnung, 10 oder sowas. Also Accounts habe ich überall, sind nicht alle aktiv.
Viele. Hardcore oder Casual Gamer?
Gar kein Gamer.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Ach, unverschlüsselt meistens.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest oder deine Podcasts nochmal hörst?
Podcasts höre ich nicht mehr später. Die Einträge meistens erinnere ich mich dann eher dran, wie es mir ging, als ich sie geschrieben habe, nicht so sehr, was ich geschrieben habe.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Die Nachrichten vom Standard aus Österreich.
Okay, was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst sowas, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle unbedingt vorstellen müssen?
Ich würde gerne euch die Wahrheit ans Herz legen.
Ja, was machen die?
Die Wahrheit ist ein Videoblog von Jörg Wipplinger, der beschäftigt sich in seinen Videos mit der Wahrheit. Das heißt, er macht das, von dem wir vorhin gesprochen haben. Der beschäftigt sich mit Esoterik, mit Pseudomedizin, mit diesen ganzen Pseudowissenschaften und erzählt eben die Wahrheit. Sehr amüsant, sehr lustig und sehr informativ.
Klingt sehr spannend. Hast du noch eine zweite Empfehlung für uns?
Ja, und zwar die Astrozwerge. Das ist ein sehr schöner Blog, in dem sich die Autoren damit beschäftigen, wie man Astronomie an Kinder vermitteln kann. Also da werden Ausflugstipps für mit astronomischen Zielen bekannt gegeben, es werden Dinge erklärt für verständlich für Kinder, Spielzeuge werden vorgestellt, Beobachtungstipps gegeben, Bücher, Aktivitäten, Basteleien, also wirklich eine wunderbare Seite, wo probiert wird, Kindern die Astronomie zu erklären.
Also sehr schön. Das heißt, wir bleiben in etwa in der Richtung von dem, was du machst, was nicht heißt, dass ihr euch auf jeden Fall das anschauen solltet, was Florian Freistetter macht. Wenn ihr nämlich Bock habt, mehr zu verstehen, mehr über Wissenschaft zu lernen, dann empfehle ich euch einfach mal alles, was Florian so macht. Ja, das komplette Paket, Post, Podcasts, Blogs und so weiter und so fort. Die passenden Links findet ihr bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und dir, Florian, vielen lieben Dank für deine Zeit und viel Erfolg noch mit allem, was du machst. Ist wirklich sehr, 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 sehr schön.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Hey, yo, it's your boy Skibbity, rolling you with a stunner.
Zeit für ein Switch. Komm lieber rein mit den Double Time Zeilen, mit den schnellen Sätzen und den Double Time rein mit den gefeilten Zeilen und den Double Time Text. Locker alle Sätze im doppelten Tempo rappen, ha? Huh? Yo, ich rauch kein Weed, brauch keine Tags mit deinen Fatcaps. Scheiß auf Internet-Geeks, aber scheiß nicht auf meine eigenen Hashtags. Mein Herz schlägt 180 Beats pro Minute, wenn ich auf Stats rap. Unter meinem Snapback hab ich von Zoomies vielen Drum and Bass Race Flashbacks. Ja, ich rap fresh, erst recht jetzt. Alle meine Tracks sind real aus Prinzip, alle meine Texte aus Prinzip deep. Immer wieder, wenn ich miese Beats krieg, leb meine Raps, sterb in den alten Text. Bin keiner deiner MCs aus den Weiten des Netz, bei denen's live mies lief. G, ich kling nicht wie die
und werde das auch nie.
Und du würdest gerne rappen wie ich. Rappen wie ich, aber du weißt, das geht nicht klar.
Was
nenn mich den Live-MC, MC unter den Live-MCs, das Mike-Genie reim auf detailliesten Beats. Die meisten, die dachten und sagten, ich bin nur auf der Karte und starte Lagen mit dem, was sie ahnten, dachten, sagen, Sprachen zum Besten gaben und immer wieder und wieder zu verbessern haben. Gerade bei weitem schief, was ich immer bewies, weil ich zu jeder Zeit wie ein Sprint immer weiter lief. Ich blieb nie stehen, viel bewegt, viel gesehen, viele kommen und gehen gesehen, ohne je Mainstream-Fame zu sehen. Flash, aber keine Airwaves, jetzt aber kleines Airplay, auf immer mehr Raves im Game straight. Fame bekommt Drum and Bass geliebt und geliebt.
Leben, das ist wofür der Name steht.
Hier geht's um laute Musik, Frauen und Weed, tanzende Freaks, punchen die Beats lauter noch schief. Zu krass, zu mies, die Subs gehen tief, denn sie gehen drauf, gehen auf den laufenden Beat. Und ich weiß, du weißt nicht, was es ist, wie krass es ist, dass er was los ist, dass er dir fast deinen eigenen Schatten verschiebt. Sachen verschiebt, du fasst es nicht, was sie ist. Weiß, du hast keinen Plan, scheiß drauf, heb deinen Arm. Wenn dir damit heim warst, wenn ich live am Mike bin, halt mit Zeilen, mit Timing gleich reinbring. Mike, den wir nicht seit gestern ersteigen, aber jetzt den Style vom Rave in dein Heim.
Bring, erst du Bescheid, Tief.
Ja.
Eieieiei. Stunner war das mit Geht nicht klar und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass der ja relativ schnell rappen kann. Double Time Rap nennt man das ja. Das Problem ist nur, dass man ja auch irgendwie in doppelter Geschwindigkeit zuhören muss. Hoffentlich redet er morgen im Interview ein bisschen langsamer, dass wir dann auch folgen können. Er ist nämlich morgen zu Gast hier in den Fritz-Studios in der Sendung Unsigned. Das ist unsere Sendung für Bands und Künstler ohne Plattenvertrag. Von 17 bis 20 Uhr läuft das Ganze morgen und es wird auch noch mehr Rap-Musik geben. Klassius aus Hannover kommt vorbei und Pyro One 1 aus Berlin. Also, wenn ihr Bock drauf habt, Christoph Schrag, der moderiert das Ganze morgen und freut sich ganz, ganz sicher, wenn ihr einschaltet.
Fritz Trackpick.
Ich habe mich übrigens auch gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, vielen Dank an der Stelle. Und was dieser Dank an euch jetzt bedeutet, das kann sich, glaube ich, jeder denken. Denn die Sendung Trackback ist zu Ende für heute. Geht auf trackback.fritz.de. Da findet ihr alle Links und Infos zur heutigen Sendung und gleich dann auch den Podcast zum Nachhören. Auch den Link zu dem Song, den ihr gleich noch hört, den findet ihr da. The Impossibles mit The Anthem of the Opening Act. Damit viel Spaß. Außerdem viel Spaß mit Lexi und Kay Paul. Die übernehmen hier gleich mit ihrem Soundgarden Music is Music. Ich bin Jonte Weiland. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Hey everybody, how y'all doing tonight? Welcome to the Kit Kat Club. My name is Johnny Specials. And this next act is what they call the world's first virtual something like that. Anyway, I want you to come closer to the stage and give it up for start time, ladies and gentlemen. We're talking about it's time for y'all to give it up for the impossible.
Good evening, everybody. It's a pleasure to be here. We'd like to give you just a little something for your ears. I know you've never heard of us. Allow me to be clear that we're gonna make you shout like tears for fears among our peers with that little group they think is odd. But we're here to keep working till we hear you applaud. And it probably won't be pretty if we run in roughshod. We'd be known as the world's first virtual rap squad. Blackalicious, dilated people's PE. Fat lip from the far side, guru, rest in peace. One Below X Clan dressed from Black Sheep and Black Moon were the names that were up on the marquee.
I made this beat for Blackwell, but had to take it back. It's okay if you don't know him, cause the dude is kinda whack. But now officially it's an impossible track, and your official introduction to this opening act.
Can I get a hand clap? This is for the people in the back, the ones who came late, missed the opening act, missed the opening act. But wait, that's us. First, I apologize, I very rarely cuss, but damn it, do you know what I did to get up here? Mic check, is this mic on? Do you care? Yes, you, I'm talking to you at the bar. Those that have heard, not a word so far. I mean, please, I know you've never heard of us, but we the Bulls, and yes, there is a herd of us, and that's a joke, admittedly a weak rhyme, but I try hard and therefore I beg your time. You came to see P.E., Chuck D., and Flav. They're the ones who taught us how to educate slaves. So if you got a problem with the opening act, I'm sorry, it's impossible to get your money back.
Und das hört man.